Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Heute ist Montag, der 29. September. Am Dienstag, also morgen, da erscheint ein Podcast, Klang der Macht, an dem ich gemeinsam mit Ginny Wasiljewski seit, ich weiß es nicht, ich glaube 7 Jahren recherchiere. Es geht um Kultur und Propaganda. Es geht um klassische Musik, um Propaganda. Es geht um den Mauerfall in Dresden 1989. Es geht um die damalige Aufführung, revolutionäre Aufführung der Oper Fidelio in der Inszenierung von Frau Mielitz. Es geht um Wladimir Putin, der als KGB-Offizier in Dresden war. Und es geht um den Semperopernball 20 Jahre später, 2009, als Putin den Georgsorden bekommen hat, unter anderem von Hans-Joachim Frey, dem Kulturmanager, der heute Intendant in Sotschi ist. All das haben wir über Jahre lang recherchiert. Immer wieder sind uns die aktuellen Ereignisse der Weltgeschichte, unter anderem die Annexion der Krim, aber auch die Großoffensive Russlands auf die Ukraine dazwischen gekommen. Das Thema ist geblieben. Wir haben weiter recherchiert. Und am Dienstag nun endlich kommt der 6-teilige Podcast Klang der Macht in ARD Kultur. Exklusiv hier bei Backstage Classical gibt es schon mal einen Trailer und ein Gespräch, das der Produzent Moritz Bunschuh mit mir und meiner Kollegin Ginny Wasiljewski geführt hat. Über die Hintergründe des Podcasts, über unsere Recherchen, über unsere Begegnung mit den Protagonisten. Ja, ein Gespräch, das euch hoffentlich etwas neugierig macht auf das, was am Dienstag dann kommen wird. Hier der Trailer. Dresden, 1989. Die Menschen in der DDR demonstrieren für Freiheit. Und auf der Bühne der Semperoper Ludwig van Beethovens Befreiungsoper Fidelio. 20 Jahre später, 2009.
Der Ministerpräsident der Russischen Föderation, seine Exzellenz Wladimir Putin.
Wladimir Putin erhält auf der Bühne der Semperoper einen Preis.
Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.
Musik und Kultur gehören zur russischen Propaganda. Der Podcast Klang der Macht. Dresdens Freiheitskampf und Putins Kulturagenda geht auf Spurensuche zwischen Mauerfall und der russischen Großoffensive auf die Ukraine. Welche Rolle spielte Beethovens Fidelio bei den Freiheitsprotesten in Dresden? Und welche Rolle spielt die Musik im System Putin heute? Es geht um Meinungshoheit, Macht und Milliarden. Klang der Macht. Dresdens Freiheitskampf und Putins Kulturagenda. Gemeinsam mit der Journalistin Ginny Wasiljewski begebe ich, Axel Brüggemann, mich auf die Spuren von Revolution, Kultur und Propaganda.
Wie bist du, Axel, seinerzeit auf die Idee gekommen, über diese außergewöhnliche Geschichte einen Podcast machen zu wollen?
Ja, es ist wirklich ein langer Weg gewesen. Seinerzeit, das ist, glaube ich, 5, 6, 7 Jahre her. Ich war in einer Fernsehsendung, in der die beste Oper aller Zeiten gewählt wurde. Moderiert wurde das damals, glaube ich, von Daniel Hope. Und unter anderem stand zur Auswahl auch Fidelio. Und da war eine Regisseurin mit im Studio, Christine Mielitz, die von einer Fidelio-Aufführung erzählt hat in Dresden 1989, also kurz vor dem Fall der Mauer. Und da hat Christine Mielitz an der legendären Semperoper Fidelio inszeniert. Fidelio, wissen wir alle, ist eine Gefängnisoper und dieses Gefängnis war der Publikumssaal. Die hat also die Zuschauerinnen und Zuschauer, die DDR, Dresden, ins Gefängnis gesetzt. Und das hat bei den Leuten in Dresden für so viel Aufregung und Emotionen gesorgt, dass sich das alles auch übertragen hat in die sowieso schon aufgewühlte Stimmung, die damals in Dresden herrschte zu Zeiten der Revolution. Also man demonstrierte ja eh schon auf den Straßen. Und da habe ich gedacht, Mann, das ist auch eine tolle Geschichte. Und ja, dann war der zweite Gedankengang, in dieser Zeit war Wladimir Putin als KGB-Agent in Dresden, also 1989. Er hat da den Fall der Mauer mitgekriegt, was ihn nachhaltig geprägt hat, weil er hat den Untergang des Sowjetreiches oder den Anfang des Untergangs des Sowjetreiches mitgekriegt. Und ich habe mich gefragt, hey, Wie hängt eigentlich Politik, Kultur, Oper miteinander zusammen? Welche Rolle kann Musik spielen in der Politik? So, und dann irgendwann habe ich mir das so ein bisschen überlegt und habe dann gedacht, ich brauche noch eine Mitstreiterin. Und weil Jeannie für die BBC eine Doku gemacht hat, auch über Wladimir Putin in Dresden, habe ich sie angerufen. Ja, und dann hat sie gesagt, ich spinne, glaube ich, Jeannie. Und dann bist du trotzdem dabei gewesen.
Ja, also die Geschichte hat sich natürlich von Anfang an toll angehört, aber genau, da ich diese Doku für die BBC über Putins Zeit in Dresden gemacht hatte, wusste ich auch, da steckt was drin, aber dass es so eine große Geschichte wird, die uns bis in die Jetztzeit führt, hätte ich natürlich nicht gedacht. Trotzdem fand ich es wahnsinnig interessant und wollte mit recherchieren und vor allem diese tollen Interviews führen mit Axel, mit Zeitzeugen von damals, mit Menschen, die heute das ganze Thema Kultur und Propagandapolitik von Putin immer noch recherchieren. Und so bin ich dazugekommen.
Vielleicht muss man sagen, dass sich natürlich dann dieser Podcast auch weiterentwickelt hat und es noch eine weitere zeitliche Ebene gegeben hat. Also jetzt habe ich nur über 1989 erzählt, Putin, Mauerfall, Christine Mielitz, Fidelio. Aber 20 Jahre später, 2009, hat Putin auf genau dieser Bühne, nämlich auf der Bühne der Semperoper, den sogenannten Georgsorden bekommen. Das ist der Orden des Semperopernballs, der damals von Hans-Joachim Frey, dem damaligen Operndirektor der Semperoper, verliehen wurde. Und da hat gespielt ein Cellist, Herr Roldugin, Sergei Roldugin. Und all diese Personen, Hans-Joachim Frey, Sergei Roldugin, die spielen bis heute eine große Rolle in der Kulturpolitik von Wladimir Putin. Und da spinnt sich eigentlich die Geschichte von 1989 über 2009 bis in unsere Gegenwart weiter.
Was ich spannend fand, war die Details, die wir rausgefunden haben. Viele wussten ja vielleicht, dass Wladimir Putin KGB-Offizier in Dresden war. Aber die Menschen, die ihn sein Leben lang begleitet haben und immer wieder aufgetaucht sind, auch in der jetzigen Berichterstattung. Wir haben ja auch zum Beispiel mit Frederik Obermeier von damals noch der SZ gesprochen, der die Panama Papers aufgedeckt hat. Und er hat eben diesen Sergei Roldugin auch entdeckt in seinen Recherchen. Wir haben dann aber auch rausgefunden...
Zu den Panama-Papieren, genau. Ja.
Mit den Panama-Papieren.
Genau, genau.
Und dass dieser Mensch nicht nur 2009 auf der Semperoper auf der Bühne gespielt hat, sondern eben auch der Taufpate von Putins erster Tochter war. Oder jemand wie Matthias Warnig. Der
und in Panama, muss man sagen, genau. Diese Milliarden gebunkert hat, wo man bis heute nicht so genau weiß, wohin die gehen, aber vermutet wird, dass das sozusagen russisches Schwarzgeld war. Ja, also der Schulfreund Putins, der Cellist, der im Namen der Musikschule in St. Petersburg auf Panama schwarze Konten hatte und inzwischen übrigens auch von Europa boykottiert wird und nicht einreisen darf.
Genau, also Sergei Roldugin ist ein Beispiel, aber dann gibt es auch Menschen wie Matthias Warnig, der auch damals um die Wendezeit in Dresden war. Als Stasi-Spion hat er westliche Banken ausspioniert. Und heute taucht er auch in unserer Geschichte wieder auf als der Chef von Nord Stream. Also es sind einfach diese Details, diese Menschen, die immer wieder aufgetaucht sind in unserer Geschichte. Und das fand ich faszinierend, dass wir da was aufgedeckt haben oder einer Geschichte gefolgt sind, die über so viele Jahre hinweg geht. Und immer wieder tauchen die gleichen Personen auf, also ein Netzwerk, das man direkt zu Putin zurückführen kann.
Und Matthias Warnig, vielleicht um das nochmal ganz klar zu machen für Leute, die den Podcast ja noch nicht gehört haben, hast du gesagt, Jeannie war Chef von Nord Stream und Nord Stream 2, da erinnern wir uns, da war auch unser ehemaliger Kanzler nach seinem Ausscheiden als Kanzler Gerhard Schröder tätig und die haben zum Beispiel Nord Stream das Baltic Sea Philharmonic Orchestra gegründet. Das ist das Orchester des Musikfestes Usedom. Ja. Und das ist sozusagen, warum investieren die in Kultur? Was wollen die damit? Und welche Soft Power, auch Soft Propaganda Power, wird eigentlich damit verfolgt, wenn solche Unternehmen, die ja sozusagen russisches Öl exportiert haben, plötzlich in Kultur investieren. Und das fragen wir uns. Und das zieht tatsächlich dann diesen spannenden Bogen von 1989 bis 2009, über 2009 bis in unsere Gegenwart. Und was ich dann noch toll finde, ist, also für mich als Wessi und Jeannie, du bist ja auch noch wessiger als ich, ja, dass wir dann eingetaucht sind in diese DDR 1989, unter anderem auch in der Stasi-Unterlagenbehörde waren und geguckt haben, Wie funktionierte das 89 eigentlich? Warum konnte Christine Mieles, die Regisseurin von Fidelio, überhaupt diese Inszenierung so radikal und provokant gegen die SED-Regierung auf die Bühne stellen? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also wir haben dann heimlich so mit unseren Handys diese Dokumente abfotografiert.
Nicht verraten,
Axel. Und Genie wurde ausgeschimpft in der Stasi-Unterlagenbehörde, weil sie das gemacht hat. Aber das war schon, das war schon sehr spannend, oder Genie?
Ja, das war einfach ein Erlebnis, in dieser Stasi-Unterlagenbehörde zu sein. Nicht nur, weil wir einen wahnsinnig kompetenten Menschen hatten, der uns da durchgeführt hat, durch all diese Akten, die wir bekommen haben. Ich glaube, was ich da wirklich bewegend fand, war zu merken, nur weil wir zwei Hanseln daherkamen und nochmal diese Fragen gestellt haben zur Semperoper, kamen diese ganzen Akten zum Vorschein. Wenn wir diese Fragen nicht gestellt hätten, ich weiß nicht, wann hätten wir rausgefunden, dass an der Semperoper ein Eube, ein Offizier in besonderem Einsatz, also ein Oberspion von der Stasi, an der Semperoper gewesen wäre. So, es mag vielleicht unnichtig erscheinen, aber irgendwie für unser Verständnis der DDR-Zeit und unserer Geschichte ist auch sowas wahnsinnig wichtig, zu verstehen, wie hat es wirklich funktioniert, was war wichtig auch wieder für die, die an der Macht waren. Und Kultur sieht man daran, ein Eube, ein Oberspitzel an der Semperoper war immer schon wichtig und ist es auch heute noch. Also eine Sache wollte
war
ich noch.
Die einzige Kulturinstitution in der DDR, die überhaupt ein Eube hatte, ja. Sonst war das bei der Leuna und bei großen Chemieunternehmen und was weiß ich, was gab es sozusagen fest angestellte Stasi-Spitzel. Und in der Semperoper war interessant, weil später flog der Intendant Gerd Schönfelder auf, weil er IM war. Aber wenn man die Stasi-Berichte anguckt, war Gerd Schönfelder, also der Intendant, eigentlich derjenige, der auch bei westlichen Besuchen den Kollegen von der Zeit gesagt hat, guck mal, da ist die Stasi-Zentrale, die bespitzeln uns. Also der war ein illoyaler Stasi-IM, wohingegen der Eube, der festangestellte Eube, der noch sozusagen aus dem Dritten Reich rüberspülte in die DDR, ja, was auch ganz interessante Biografien sind, wie man das jetzt auch bei Christoph Hein gerade im Narrenschiff lesen kann, der ist sozusagen derjenige, der diese ganze Oper ausspioniert. Und das sind so Side-Stories unseres Podcasts, wo ich auch denke, wow, das ist echt Wahnsinn, um diese Zeit, auch diese Zeitläufte und die Rolle von Kultur in Diktaturen zu verstehen.
Und da will ich noch eine Sache sagen zu dem, was du gerade gesagt hast, Axel. Also ja, diese historischen Themen, aber genauso eben hochaktuell ist unser Podcast nach wie vor, auch wenn wir ein paar Jahre dafür gebraucht haben, weil es ja intensive Recherchen waren. Aber man sieht auch wieder die Verbindung der DDR-Zeit bis nach heute, weil wir sehen in Mecklenburg-Vorpommern, wo Gazprom dann eben und Nord Stream die Usedom-Festspiele und das Baltic Sea Philharmonic, die Baltic Sea Philharmonic,
ja, das Orchester,
genau,
ja, das Orchester haben sie gesponsert, Festival nicht, aber ja.
Ah, genau, weil nach der DDR-Zeit dort in Mecklenburg-Vorpommern eben kein Geld, keine Investition in die Kultur geflossen ist. Dadurch ist da eine Lücke entstanden und die wurde gefüllt von Russland, kann man sagen, von Putin, der sich dort einen Platz schaffen wollte, wo er Einfluss nehmen kann.
Haben wir dann auch gehört, ne, von Transparency International, genau, die uns das nochmal gesagt haben, dass Kultursponsoring genau in strukturschwachen Regionen in der Regel stattfindet, um zu sagen, guck mal, hier sind wir und es werden sozusagen die Leerstellen an der Demokratie und das ist auf die Kultur besetzt, um da Einfluss zu nehmen. Ja.
Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass Putin als junger Mann seinerzeit in Dresden gesehen hat, welchen Einfluss, welche Rolle Kultur auch in der Politik spielen kann. Im Prinzip an diesem Negativbeispiel in Anführungsstrichen von Fidelio und gesehen hat, er kann aber auch mit seiner Politik in der Kultur Einfluss ausüben und Kontakte knüpfen, die für seine Propaganda nützlich sind.
Ja, wir wissen bis heute eigentlich nicht genau, ob Putin wirklich in dieser Fidelio-Aufführung war, aber was er natürlich mitgekriegt hat, ist das ganze Umfeld dieser Aufführung. Ja? Also was er auf jeden Fall mitgekriegt hat, ist, da gab es diese Aufführung, die war umstritten, die war im Zusammenhang des Mauerfalls, man muss sich das ja überlegen, da waren noch die DDR-Flüchtlinge in der Botschaft von Prag, die sind mit dem Zug durch Dresden in den Westen gefahren worden. Das war ja alles zu dieser Zeit. Wir haben eins der letzten Gespräche, bevor er dann gestorben ist, mit Hans Modrow gemacht. Übrigens, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, Eugenie, aber sehr uneinsichtig über seine Rolle in dieser Zeit. Wir haben die beiden Kontrahenten von 1989, auf der einen Seite Frank Kaplan-Richter, also einen der Anführer der Proteste, und Wolfgang Berghofer, der Bürgermeister in Dresden war, gesprochen und über diese Zeit berichten lassen. Es gab ja absurde Situationen und natürlich hat Putin das alles mitgekriegt. Wolfgang Berghofer stand mit internationalen Gästen im Rathaus oben, öffnete die Gardine, erzählt er, und sah unten Kaplan Frank Richter mit Zehntausenden Demonstranten, die für seine Absetzung demonstriert haben. Und was ich wirklich interessant fand, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jeannie, ist, dass beide auf die Bundesrepublik heute, auf das vereinte Deutschland, mit ähnlichem Blick gucken. Also die Kontrahenten von früher haben heute eine relativ gleiche Einschätzung über das, was die BRD ist. Die sagen beide, vieles von dem, was wir jetzt erleben, erinnert sie an die letzten Jahre der DDR, ja, was für uns wieder Wessis sehr schwer nachzuvollziehen war, aber was für mich erstmal ein vollkommen unkommentiert ein interessanter Eindruck war, zu sagen, ach guck mal, also obwohl die komplett unterschiedliche Biografien haben, blicken die heute so darauf. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dann, und deine Frage zu beantworten, Moritz, was auch Putin geprägt hat, weil der hat nämlich genau das mitgekriegt, der hat den Staat in seiner Endzeit mitgekriegt. Und nicht nur den Staat DDR, sondern natürlich auch den Anfang des Endes seines Sowjetreiches, was er, das hat Jeannie gesagt, wir recherchieren schon so lange daran, das war ja noch vor der erweiterten Großoffensive Russlands auf die Ukraine, was er wieder reetablieren will. Ja? Putin will eigentlich, so denkt, immer noch in der alten Sowjetunion, also in dem Weltkomplex, den er damals 1989, in dem der eine Teil unseres Podcasts spielt, kennengelernt oder gelebt hat und womit seine ganze Biografie als Stasi, als KGB-Offizier natürlich auch untergegangen ist.
Ja, genau. Also ich glaube, was Putin damals in Dresden erlebt hat, war, dass sein Staat sein Väterchen Russland aufgegeben hat. Diese Niederlage, also für ihn war das, ich glaube, der hat das physisch empfunden als Niederlage. Er hat ja sein KGB-Büro dann noch verteidigt und hat gesagt, hier kommt keiner rein von den Demonstranten, die wollten ja alle rein, genauso wie bei der Stasi-Zentrale. Das hat er verhindert. Also ich glaube, dieses Erlebnis einer Niederlage, das war für ihn extrem prägend, und seitdem ist es für ihn wahrscheinlich das Allerletzte, was er jemals tun wird. Er wird nie irgendwas aufgeben oder freiwillig hergeben. Ich sage das jetzt bewusst so vorsichtig.
Genau, dieser Schritt 2009, ne, als er diesen Orden gekriegt hat, den Georgsorden, das war dann tatsächlich nochmal so die Handreichung auch. Ne? Also da, komm mal wieder zurück in die Stadt deiner größten Niederlage und wir geben dir jetzt, aber damals als Ministerpräsident von Russland, geben wir dir nochmal diesen Orden. Also wir machen wieder gut sozusagen deine alte Zeit. Es gibt auch eine Rede von Putin damals, wo er tatsächlich noch für Versöhnung gesprochen hat. Ja? Und auch die Kultur, die Bedeutung der Kultur in seiner Rede, übrigens auf Deutsch, toll anzuhören, ist auch zu hören im Podcast, anführt. Und das ist dann natürlich alles gebrochen wieder sozusagen in diesem Großmacht-imperialistischen Denken, was wir dann mit der Annexion der Krim und dann mit der Großoffensive gegen die Ukraine jetzt zu spüren bekommen, dass Russland da dann doch und Putin doch wieder diese alte Weltordnung herstellen wollen und dazu, das ist der Sinn des Podcasts, auch die Kultur als Propagandamittel benutzen.
Ich glaube, auch da muss man wieder ein bisschen auf die Zwischentöne gucken. Für mich war dieser Orden, der an Putin gegangen ist, ja, vielleicht eine Art Wiedergutmachen oder eine Handreichung von der Stadt Dresden, vom Freistaat Sachsen an Putin. Aber vielleicht auch, wenn man die Zeit anschaut, 2009 war Putin eben nicht der Putin, an den wir jetzt denken, sondern das war der mächtige Putin in Russland, in einem Russland, dem wir näher kommen wollten oder sein wollten. Und es war einfach ein mächtiger Mann auf der Bühne, der Deutsch gesprochen hat, und die Deutschen waren entzückt. Also die Politiker, die da waren alle entzückt, und genauso wie
Stanislaw Tillich, Ministerpräsident, hat ihm diesen Orden gegeben. Ne?
Genau. Und es wurde mit keinem Wort erwähnt, warum der Mann denn eine Verbindung zu Dresden hat, nämlich als KGB-Offizier. Also da muss man sich schon auch mal fragen, so, wow, okay, wie sehen wir unsere Geschichte? Und Das finde ich eben auch, das war, also da kommt so viel wieder zusammen. Das, was du gerade gesagt hast, Axel, mit Bürgermeister Berghofer und Kaplan Richter, dass sie eben 30 Jahre nach dem Mauerfall also auf eine sehr ähnliche Art und Weise auf die Geschichte zurückblicken, obwohl sie damals an zwei verschiedenen Polen der Geschichte standen. Genauso wie Modrow, wenn man mit ihm spricht, der ja wirklich ein sehr betagter alter Mann war, als wir ihn interviewt haben. Und man hätte sich auch denken können, okay, vielleicht hat er gewisse Einsichten gehabt durch die Zeit. Aber nein, er hielt absolut fest an seiner Geschichte, von seinen Erlebnissen damals in Dresden und auch an seiner Sicht von Putin. Also er war ja
Die müden Augen funkelten, wenn er über Putin geredet hat. Ne?
Ja. Und es ist schon faszinierend und hilft wahnsinnig, finde ich. Also unser Podcast hilft einem zu verstehen, wie wir in der heutigen Situation sind in unserer Beziehung zu Russland. Also ganz viel einfach, wir gucken 30 Jahre zurück und verstehen unsere Situation heute besser dadurch.
Und wir wollen den Podcast jetzt gar nicht zu Ende erzählen, aber vielleicht noch dieser 2009, die Verleihung des Georgsorden, den du gerade angesprochen hast, Gini, ist ja tatsächlich auch der Anfang von vielen großen Freundschaften. Ja? Also wir sehen da und hören da diesen Cellisten Roldugin, wir hatten es schon, mit den Panama-Geldern spielen, inszeniert und eingefädelt wurde all das von Hans-Joachim Frey, der damals danach ins Brucknerhaus nach Linz gegangen ist, wo er Intendant war, wo er ein Wirtschaftsforum gegründet hat, wo er sozusagen auch die Wirtschaftseliten Österreichs mit Russland in Verbindung gebracht hat. Und Roldugin, dieser Cellist, ist da wieder im Brucknerhaus aufgetreten. Und als das abgesagt werden sollte, hat sogar das Kanzleramt, das österreichische Kanzleramt, sich hinter Roldugin gestellt. Da sieht man schon, wie so die politischen Netzwerke da auch im Hintergrund waren. Und heute ist Hans-Joachim Frey Intendant für Putin quasi in Sochi und immer wieder auch in Deutschland und holt Leute wie den Cellisten Matthias Moosdorf, der AfD-Bundestagsabgeordneter ist, zu Gastspielen nach Moskau oder St. Petersburg. Also diese Netzwerke bestehen bis heute, die sich 2009 da gefunden haben. Und wer das alles verstehen will, dem empfehle ich einfach den Klang der Macht, den Podcast in 6 Folgen, der jetzt in der ARD-Mediathek, in der ARD-Audiothek und natürlich bei ARD-Kultur zu hören ist. Und Gini, es war eine Freude mit dir.
Es war die größte Freude, Axel. Selten so viel gelacht bei so einem ernsten Thema.
Ihr Lieben, ich danke euch. Ich danke euch für eure Geduld, für den langen Weg und vor allem für den wirklich tollen und sehr hörenswerten Podcast, der einem nochmal ganz andere Perspektiven aufzeigt, wenn man klassische Musik hört und zeigt, was da alles im Hintergrund noch passieren kann und wofür Kultur manchmal auch genutzt wird.
Klang der Macht erscheint morgen in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört und vielleicht ja auch dranbleibt. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.